Ich möchte Ihnen den Fall vorstellen einer maximal erschöpften jungen Frau und deswegen auch der Titel. Und fangen wir gleich an mit der Anamnese. Also eine junge Frau, 28 Jahre alt, zu diesem Zeitpunkt vollkommen gesund, sportlich aktiv, fährt sehr gerne Rad und auch beruflich sehr aktiv, ist in einem also mittleren Betrieb eine Sekretärin, also durchaus sozusagen eine wichtige und stressreiche Schlüsselposition im Betrieb. Und die bemerkt nun, dass sie seit einigen Wochen eine doch zunehmende Leistungsreduktion erleidet. Das fällt ihr auf. Sie ist am Abend, wenn sie nach Hause kommt, vollkommen erschöpft. Aber nicht nur das, nach anstrengenden Tagen am Abend ist nicht nur diese massive Erschöpfung da, sondern auch eine also mimische Schwäche. Sie beschreibt es als ein quasi eingeschlafenes Gesicht, kann nicht mehr richtig lächeln. Sie hat auch also Sprechschwierigkeiten am Abend. An und für sich während des Tages spricht sie sehr viel, muss sie sehr viel sprechen, und am Abend fällt ihr das zunehmend schwer, was also ganz und gar ungewohnt ist für sie. Und nicht nur das, sie hat auch Schwierigkeiten beim Kauen fester Speisen, also bei Fleisch zum Beispiel. Das fällt ihr am Abend zunehmend schwer. Gut, wie geht es weiter? Die Symptome gehen nicht weg, nein, im Gegenteil, sie schreiten voran, sie entwickeln sich fort über die nächsten Wochen, also relativ langsam. Und dann kommt auch noch dazu, dass sie verschwommen sieht. Am Abend sogar Doppelbilder, das fällt ihr auf beim Lesen von Büchern oder beim Fernsehen am Abend. Und da macht sie sich dann doch Sorgen. Zumal auch das Schlucken am Abend oder auch am Nachmittag schon schwieriger wird. Gut, also es macht ihr Sorgen und sie geht nun tritt die Arztreihe sozusagen an über den Hausarzt, der sie dann weit zum Augenarzt wegen der Doppelbilder oder des Verschwommensehens zuweist und schließlich auch dann zur niedergelassenen Neurologin. Gut, was hat man gefunden? Also die erste Abklärung mit dem Routinelabor war zunächst unauffällig, also keine chronische Entzündung, wie man vielleicht im ersten Moment sozusagen auch vermuten könnte. Der Augenarzt findet auch jetzt nichts primär Ophthalmologisches, was die Sehstörung erklären könnte. Aber die Neurologin hat ein paar interessante Ideen. Also zunächst einmal findet sie keine Halbseitenzeichen-Herzeichen, also in der sozusagen Neurologensprache meint man damit, dass jetzt keine halbseitige Lähmung oder Ähnliches vorhanden ist. Aber sie kann die Dysarthrie bestätigen, die ist also klinisch nachweisbar, auch die mimische Schwäche. Und auch die Doppelbilder lassen sich leicht bestätigen, und zwar nicht beim Geradeausblick, aber dann beim Seitwärtsblick mit einer gewissen Latenz nach einigen Sekunden. Und dann fällt ihr auch auf, dass im Armvorhalteversuch, also Sie wissen, das ist dieser Test, wo man den Arm vorhalten muss, wo man dann überprüft, ob es zur Pronation oder zum Absinken kommt. Und da fällt ihr auf, dass die Patientin nach einer Minute diesen Test abbrechen muss, und ein gesunder Mensch in dem Alter sollte das also schon 3 Minuten aushalten können. Gut, soweit die Symptome. Also ein doch typisches Bild, und ich habe hier mehrere Differentialdiagnosen aufgelistet, die alle jetzt nicht ganz absurd sind, aber meine Frage an Sie: Was glauben Sie, ist die wahrscheinlichste Diagnose? Ist das ein Burnout-Syndrom oder ein Guillain-Barré-Syndrom aufgrund der möglicherweise bestehenden beidseitigen Facialis-Parese oder eine Myasthenia gravis oder Myositis aufgrund der Schwäche oder vielleicht sogar eine mitochondriale Myopathie aufgrund der möglicherweise bestehenden Belastungsintoleranz? Gut, also Sie stimmen schon ab. Ja, genau richtig. Das ist korrekt. Eine Myasthenia gravis ist aufgrund der klinischen Symptomatik wirklich die bei weitem wahrscheinlichste Symptomatik. Wir haben okuläre Symptome. Ich habe Ihnen unterschlagen, dass sie auch noch eine Ptose gehabt hat. Wir haben pulbäre Symptome und wir haben eben die generalisierten Extremitätensymptome. Kurzer Exkurs. Was ist die Myasthenia gravis? Die Myasthenia gravis ist, wie Sie ja wissen, eine Autoimmunerkrankung der neuromuskulären Endplatte. Und zum Verständnis der Symptomatik möchte ich ganz kurz die Pathophysiologie in einem Slide zeigen. Also die normale neuromuskuläre Synapse, da kann man auch zeigen, ja genau, die normale Neuromuskulatur funktioniert so, dass also von Nerven Acetylcholin ausgeschüttet wird. Das Acetylcholin bindet an den Rezeptor, an der postsynaptischen Muskelmembran. Und durch die Erregung des Rezeptors wird ein postsynaptisches Potenzial ausgelöst und das löst dann im Muskel ein Aktionspotenzial aus. Bei der Myasthenia gravis haben wir die Situation, dass eben Antikörper, Autoantikörper gegen die postsynaptische Membran, meistens gegen den Acetylcholinrezeptor gebildet werden, hier symbolisiert, was zum Verschwinden dieser Rezeptoren oder zur Blockierung dieser Rezeptoren führt. Und dementsprechend ist das postsynaptische Potenzial nicht mehr so hoch und es wird kein Aktionspotenzial mehr ausgelöst und es tritt vor allem dann ein, wenn es zu wiederholten Impulsen an den Muskel kommt, sodass also die ersten Impulse noch zu einem Aktionspotenzial führen, aber in weiterer Folge nicht mehr und deswegen das Leitsymptom der belastungsabhängigen abnormen Ermüdbarkeit der Muskulatur. Also das ist das quasi wesentliche Symptom bei der Myasthenia gravis. Gehen wir zurück zum Fall. Das war bis jetzt ja natürlich nur die klinische Symptomatik. Es gibt aber auch eine spezifische Diagnostik für die Myasthenie. An vorderster Stelle würde ich meinen, stehen die Antikörper gegen den Acetylcholinrezeptor oder gegen andere Bestandteile der Muskelmembran, meistens der Acetylcholinrezeptor. Der war im Fall der Patientin positiv mit 4,9 Nanomol pro Liter, also klar über dem Referenzbereich. Die zweite wichtige Untersuchung, die man bei der Myasthenie oder zur Sicherung der Diagnose bei der Myasthenie durchführen kann, ist die repetitive Stimulation. Und zwar habe ich hier ein kleines Video vorbereitet, was gemacht wird. Es wird der Muskel, hier der Deltoideus, fünfmal hintereinander schnell gereizt. Beim Gesunden sehen Sie, dass es zu keiner Abnahme des Muskelaktionspotenzials kommt. Aber bei Myasthenie-Patienten kommt es entsprechend sozusagen der fehlenden Erregbarkeit der Muskelmembran zu einer zunehmenden, wo ist der Cursor, zu einer zunehmenden Abnahme des Muskelaktionspotenzials. Also man spricht von einem positiven Dekrement oder die repetitive Stimulation war positiv im Sinne der Myasthenie. Und drittens haben wir den sogenannten Tensilon-Test. Hier wird nichts anderes gemacht, als dass ein Hemmer der Acetylcholinesterase gegeben wird, ein kurzwirksamer Hemmer. Die Acetylcholinesterase ist normalerweise dafür verantwortlich, Acetylcholin im synaptischen Spalt schnell wieder abzubauen. Und wenn dieses Enzym gehemmt wird, dann ist mehr Acetylcholin da und steht entsprechend für die sozusagen stärkere Erregung des Rezeptors zur Verfügung. Und da kommt es dazu, dass wenn man einem Patienten Tensilon oder Etrophoniumchlorid mit dem Freinamen spritzt, kommt es innerhalb weniger 10, 15 Sekunden zu einer deutlichen Besserung, also fast wunderhaften Besserung der Symptomatik. Auch das war bei der Patientin positiv. Gut, ein kurzer Exkurs. Welche Subtypen gibt es bei der Myasthenie? Es gibt einerseits, ich will da jetzt nicht in die Details eingehen, sondern nur ganz grob, die sozusagen juvenile Myasthenie, die vor allem Frauen betrifft, oft positiv, also wo man oft Antikörper gegen den Acetylcholinrezeptor findet und vor allem mit einer generalisierten Symptomatik einhergeht. Die zweite große Gruppe, die also zahlenmäßig größer ist als die erste, ist die Altersmyasthenie, die wo sich öfters keine Antikörper nachweisen lassen und die öfters rein okulär ist im Vergleich zur juvenilen. Insgesamt steigt die Prävalenz der Myasthenia gravis stark an oder ist über die letzten Jahre stark angestiegen, was vor allem an der sozusagen Überalterung unserer Bevölkerung liegt. Und wir haben derzeit eine Prävalenz von 16 und das ist eher der untere Rand pro 100.000, also gar nicht so selten. Gut, der weitere Verlauf unserer Patientin. Nun, man hat, wie es sich gehört, quasi bei der Myasthenie mit einer symptomatischen Therapie begonnen, und zwar ein Medikament, das eben diese Acetylcholinesterase hemmt, Pyridostigmin mit dem Handelsnamen Mestinon. Das gibt man mehrmals pro Tag. Und das ist also tatsächlich auch zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik gekommen. Aber, und das ist auch typisch, in der Regel findet man mit diesem Medikament also nicht das Auslangen. Im Gegenteil, bei dieser Patientin, die war sozusagen am Anfang ihres schlechter Werdens, ist es dann im Verlauf zu einem verstärkten Auftreten aller Symptome gekommen, also der bulbären, okulären Symptome, auch der mimischen Symptome. Und sie hat dann schließlich auch eine im Alltag auffällige Extremitätenschwäche entwickelt, zum Beispiel beim Stiegensteigen, dass es ihr schwerfiel, mehr als einen Stock zu gehen oder über Kopf arbeiten. Und schließlich auch eine Atemnot, und das ist ja das gefährliche Symptom bei der Myasthenie, eine Atemnot bei Anstrengung. Gut, also es war an der Zeit, zusätzlich zur symptomatischen Therapie auch eine immunsuppressive Therapie einzuleiten. Und da beginnt man in der Regel mit einem Cortison, Prednisolon, 50 Milligramm Tagesdosis. In ihrem Fall wurde das langsam aufdosierend gegeben. Und tatsächlich ist es dann über die nächsten Wochen zu einer wirklich deutlichen Besserung der Symptomatik gekommen. Allerdings keine komplette Remission, also die Symptome waren nach wie vor bestehen. Sie musste dann auch in den Kranken- oder im Krankenstand bleiben. Aber großes Problem mit Cortison, Sie kennen das, ist die Entwicklung von Nebenwirkungen. In ihrem Fall waren das vor allem also Cushing-Symptomatik und auch eine Steroidakne. Das ist jetzt nicht die Patientin, sondern ein Symbolbild. Also das ist natürlich ein Problem, was die Therapie mit Cortison limitiert. Kurzer Exkurs, Corticosteroide in der Myasthenie sind in der Regel der sozusagen erste Goldstandard oder die erste immunsuppressive Therapie. Wir haben sehr hohe Ansprechraten, also über 80% der Patienten bessern sich auf Cortison, auch relativ rasch im Vergleich zu anderen Medikamenten innerhalb weniger Wochen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Cortison einsetzen kann. Entweder man beginnt hoch, allerdings hat man dann das Problem, dass es zu einer initialen Verschlechterung der Symptomatik kommen kann. Aber es geht trotzdem schneller, oder man beginnt mit einer niedrigeren Anfangsdosis und kann unter Umständen diese initiale Verschlechterung vermeiden. Und die Nebenwirkungen muss ich nicht extra erwähnen, die kennen Sie alle, aber die treten auch tatsächlich bei Myasthenie-Patienten auf, weil man in der Regel dann doch über einen längeren Zeitraum Cortison geben muss. Gut, meine nächste Frage. Wir müssen jetzt kurz Halt machen. Ich habe Ihnen nämlich einen wichtigen Aspekt der Erkrankung unterschlagen. Eine Diagnostik fehlt noch. Hier sind aufgelistet mögliche Untersuchungen, die man bei der Myasthenie zum Teil machen kann, die ihren Platz haben. Aber eine dieser Untersuchungen sollte eigentlich in jedem Fall einer Myasthenie gemacht werden. Ist das eine Nervenleitgeschwindigkeit, eine Bildgebung vom Thorax, eine Magnetresonanztomographie des Kopfes oder des Schädels oder eine Lymphozyten-Subtypisierung oder eine Muskelbiopsie? Und das ist richtig. Es war richtig, sollte ich sagen. Also, wie gesagt, das sind alles Untersuchungen, die ihren Platz haben, die wahrscheinlich im Verlauf der Abklärung der Erkrankung bei jedem Patienten gemacht werden. Aber die Antwort B ist sozusagen essentiell, nicht auf den ersten Blick einsichtig. Aber wenn man weiß, dass der Thymus bei der Myasthenie eine ganz große Rolle spielt, dann ist es klar, dass bei jedem Patienten, auch wenn er jetzt keine primären Thorax-Symptome hat, eine Bildgebung, entweder ein CT oder eine Magnetresonanztomographie des Thorax gemacht werden muss, um eine eventuelle Thymusvergrößerung festzustellen. Und bei der C-Patientin war dann sicher, also tatsächlich eine Raumforderung im vorderen Mediastinum, also sie ist mit dem Pfeil auch markiert, vorhanden, die radiologisch als Thymusrest interpretiert wurde. Kurzer Einschub, warum ist der Thymus wichtig? Die normale Funktion des Thymus ist ja eine Lymphozytenschüle, also jeder Lymphozyt, der geboren wird, muss, bevor er in die Peripherie entlassen wird, durch den Thymus, um festzustellen, dass, oder halt um die Autoreaktiven rauszuselektieren. Und das, da liegt bei der Myasthenie ein Defekt, und deswegen kann der Thymus ursächlich an der Myasthenie beteiligt sein, und man findet im Wesentlichen zwei Pathologien. Einerseits eine Thymushyperplasie oder eine follikuläre Thymitis, wo sie im Thymus Keimzentren finden mit B-Zellaktivierung und Ausbildung von Plasmazellen, die dann vermutlich also Antikörper, pathogene Antikörper ausbilden. Und die zweite häufige Pathologie ist ein Thymom, wo es auch zu einer Störung der Mikroarchitektur kommt und offenbar sozusagen als Folge auch autoreaktive Lymphozyten in die Peripherie entkommen. Also, heute ist die Expertenmeinung die, dass also auch bei allen Patienten eine Thymektomie durchgeführt werden sollte, wo eine Vergrößerung des Thymus festgestellt werden kann, insbesondere bei jüngeren Patienten, insbesondere Patienten mit einem positiven Acetylcholinrezeptor-Antikörper. Und das Ganze sollte eher am Beginn der Erkrankung durchgeführt werden, bevor sich ein chronischer Immunprozess etablieren kann, wo dann die Entfernung des Thymus dann auch keine sozusagen kurative Rolle mehr spielen könnte. Gut, also zurück zur Patientin. Der Thymusrest war da, also eine klare Indikation für eine Thymektomie. Aber die Symptomatik macht uns sozusagen einen Strich durch die Rechnung, weil die Patientin eine Myasthenie-Krise entwickelt. Das ist das, wovor man also große Angst hat bei Myasthenie-Patienten, hier so, wo die also, Komplikationen entstehen mit einer sozusagen doch beträchtlichen Mortalität. Bei der Patientin war es so, dass trotz der hohen und noch gesteigerten Prednisolondosis, sie hat dann bis zu 62,5 Milligramm Tagesdosis gehabt, eine Verschlechterung eingetreten ist. Das heißt, sie ist massiv pulbär geworden, sie konnte kaum noch schlucken, eine Nasensonde musste gesetzt werden. Gefahr der Aspirationspneumonie natürlich. Sie hat auch eine Extremitätenschwäche gehabt, konnte kaum noch aufstehen und ein paar Schritte gehen. Aber die Atemgase waren zumindest in Ruhe noch normal. Gut, meine letzte Frage an Sie, also krisenhafte Situation, was machen wir? Sollen wir jetzt zur sofortigen Thymektomie schreiten? Sollen wir mit Azathioprin beginnen, ein Standardmedikament in der Myasthenia gravis oder eine Plasmapherese durchführen oder vielleicht Cortison IV oder das heute schon angesprochene Rituximab? Das ist eine etwas schwierige Frage. Sehr richtig, genau, Plasmapherese, also das ist tatsächlich die Methode der Wahl oder eine der Methoden der Wahl, die bei der Myasthenienkrise eingesetzt werden. Man kann auch die sozusagen mildere Alternative der Immunadsorption verwenden und das Konzept ist klar, Auswaschung pathogener Antikörper. Auch hier haben wir eine sehr hohe Wirksamkeit, oft einen sehr schnellen, also frappanten Wirkungseintritt innerhalb weniger Tage. Aber die Wirkung ist nur transient, sehr rein symptomatische Therapie, in dem Sinn, dass die Antikörper herausgewaschen werden, aber man verhindert nicht, dass neue nachgebildet werden. Ein gewisser Nachteil der Plasmapherese ist die dann doch, sagen wir mal, relativ hohe oder das Auftreten relevanter Nebenwirkung. Leichte Nebenwirkungen in ungefähr 20% und schwere Nebenwirkungen in 2-3%. Eine Alternative zur Plasmapherese ist die Gabe intravenöser Immunglobuline in der Standarddosis von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ist fast, sage ich jetzt einmal, also eher fast, nicht ganz, aber fast gleich wirksam wie die Plasmapherese. Auch sehr schnell, innerhalb weniger Tage, wenn sie wirkt, und auch nur transient, maximal einige Wochen bis Monate. Aber besser verträglich, bis auf die seltene Komplikation einer aseptischen, da ist jetzt die Schrift abgebrochen, Meningitis. Gut, also bei der Patientin wurde dann auch tatsächlich eine Plasmapherese eingeführt und Gott sei Dank oder überraschend fast hat sie sich rasant gebessert. Also schon nach wenigen Plasmapheresen dreimal, Standard ist eher so 5 bis 10 Mal, war eine so rasche Stabilisierung, dass die Patientin fast asymptomatisch war. Sie konnte operiert worden, es wurde eine also mittlerweile Standard videoassistierte thoracoskopische Thymektomie durchgeführt. In der Thymushistologie, fast etwas überraschend, hat sich dann keine Entzündung gezeigt, also keine Thymitis oder kein Tumor. Es liegt vielleicht daran, dass irgendwo ein akzessorisches Thymusgewebe war, das, wo also möglicherweise die Entzündung war, oder vielleicht fand die Entzündung, die Schulung der pathogenen Plasmazellen auch irgendwo im peripheren Lymphknoten statt. Wir haben dann erst zu dem Zeitpunkt, nicht vorher, weil das die Patientin auch nicht wollte, mit Azathioprin begonnen, relativ rasch hochdosiert auf 200 Milligramm Tagesdosis. Kurzer Exkurs wieder, Azathioprin in der Myasthenie ist das Immunsuppressivum der ersten Wahl. Nicht unbedingt das modernste Immunsuppressivum, aber eines, das sich über die Jahrzehnte sehr gut bewährt hat in der Myasthenie. Man sollte Azathioprin, wenn möglich, früh einsetzen, wenn es absehbar ist, dass eine längerfristige Cortisonbehandlung notwendig ist um Cortison zu sparen, um dem Patienten die Nebenwirkungen zu ersparen. Ein Nachteil bei Azathioprin ist der sehr langsame Wirkungseintritt, also viele Monate bis zu einem Jahr. Das Medikament ist in der Regel gut verträglich, selten gibt es idiosynkratische Nebenwirkungen und man fürchtet die Panzytopenie, aber seitdem man den Enzymmangel genetisch sozusagen testen kann, ist diese Nebenwirkung sicher seltener geworden. Alternativen sind wie bei anderen Autoimmunerkrankungen hier aufgelistet, Mycophenolatmofetil, Tacrolimus und auch zunehmend das Rituximab, das also sehr gute Wirksamkeit zeigt und immer mehr gegeben wird. Gut, zurück zur Patientin. Also man hat mit Azathioprin begonnen und tatsächlich ist es dann im Verlauf der nächsten Monate zu einer graduellen Verbesserung gekommen. Es ist schließlich gelungen, Cortison nach einigen Monaten doch deutlich zu reduzieren. Nach 2 Jahren konnte es dann beendet werden. Sie war dann jahrelang so monatelang auf 5 bis 10 Milligramm eingestellt. Aber trotzdem hat es immer wieder eingestreute Myasthenie-Krisen gegeben, nach Infekten zum Beispiel, die aber jedes Mal sehr rasch auf die Plasmapherese besser geworden sind. Ich habe da hingeschrieben mit Komplikationen, weil sie vor allem thromboembolische Komplikationen gehabt hat. Also es war nicht ganz problemfrei. Wir haben auch Immunglobuline probiert, aber sie war leider einer der wenigen Patienten oder Patientinnen, die mit einer aseptischen Meningitis auf dieses Medikament reagiert haben. Also Sie sehen hier 2500 Drittelzellen, was eine ganze Menge ist. Da ist man schon im Bereich der bakteriellen Meningitis. Gut. Ja, 5 Jahre nach Onset ist die Patientin im Alltag weitgehend asymptomatisch. Sie kann sich wieder geringe sportliche Belastung durchführen und sie ist auch wieder berufstätig. Die derzeitige Therapie besteht aus Azathioprin 100 Milligramm. Wir mussten es reduzieren aufgrund einer Anämie, aber es ist gut gelungen. Sie nimmt nach wie vor die symptomatische Therapie mit Pyridostigmin und kein Cortison. Also das Fazit meiner Fallvorstellung ist, dass wir also eine junge Frau haben, eine juvenile Acetylcholin-Rezeptor-positive Myasthenia gravis mit einer initial hohen Krankheitsaktivität. Stabilisierung gelingt durch Cortison und Plasmapherese und die langfristige Remission durch Azathioprin und ich habe jetzt auch in Klammer die Thymektomie hinzugefügt, obwohl es natürlich jetzt im Einzelfall nicht nachweisbar ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.